Sie hören SBS German.
Ja, wie es momentan ausschaut, hat sich der Plan ein bisschen nach hinten verschoben, dadurch, dass es da einige Verspätungen mit den Vaccinations gab. Grundes hat ja ursprünglich geplant, dass im Oktober diesen Jahres wieder internationale Flüge anbieten, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich auch auf Anfang nächsten Jahres verschieben. Also ich glaube, realistischerweise dürfen wir hoffen, dass wir Anfang kommenden Jahres wieder nach Europa oder überhaupt international fliegen können.
Das ist natürlich äußerst bedauerlich, gerade für die Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund in Australien und da natürlich die Deutschsprachigen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Wir alle möchten doch endlich wieder mal unsere Verwandten sehen, unsere Bekannten, unsere Freunde, unsere Eltern vielleicht, die wir jetzt schon mehr als ein Jahr lang nicht sehen durften. Die Pandemie dauert ja nun schon eben seit mehr als einem Jahr. Was würden Sie sagen, wie stehen die Überlebenschancen der Airlines, die typischerweise Flüge von Australien nach Europa anbieten? Es sind ja eine ganze Menge, aber vielleicht, wenn wir uns beschränken auf die hauptsächlichen, und ich denke, das sind die aus dem Mittleren Osten, Etihad, Emirates, Katar, und die aus Südostasien, Singapur, Malaysia, Cathay und Thai.
Ja, da kommt es immer ganz darauf an, was für ein Businessmodell diese Airlines anbieten. Der Vorteil von einer Lufthansa oder auch einer Qantas ist, dass sie ein nationales Netzwerk haben, auf das sie zurückgreifen können. Das haben beispielsweise Singapore Airlines, Qatar, Emirates, die ganzen Hub-Carriers alle nicht. Die sind sehr darauf angewiesen, auf diese Long-Haul-internationalen Flüge, die jetzt entweder nicht stattfinden oder sehr, sehr geringe Auslastung haben. Qatar und Emirates fliegen ja beispielsweise beide noch nach Australien, aber nur mit sehr geringen Frequenzen und sehr geringen Auslastungen, was ich höre. Und das ist natürlich wirtschaftlich nicht lange durchzuhalten. Also beide haben da schon Schwierigkeiten, aber beide haben auch relativ starken Rückhalt von den jeweiligen Regierungen dort. Also sind beide schon unterstützt. Und das hat zum Beispiel eine Qantas nicht. Aber wie gesagt, die haben dafür ein nationales Netzwerk. Also international haben die eh nicht viel Geld verdient. Und solange die nationalen Grenzen offen sind hier in Australien, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, da gibt es ja politische Spiele, wie zum Beispiel in Western Australien oder in Queensland, die dann auf einmal die Grenzen zumachen, hier inneraustralisch. Das tut natürlich Qantas weh, aber solange die offen bleiben, sollte eigentlich Qantas da gute bis sehr gute Überlebenschancen haben, zumal die Fracht momentan ja auch sehr gut läuft für beide Lufthansa und Qantas, aber auch eigentlich für Emirates und Singapore Airlines. Also Fracht läuft gut, Passagier natürlich überhaupt nicht. Trotzdem bin ich eigentlich sehr optimistisch, was die Überlebenschancen insbesondere der Airlines anbelangt, die eben nationale Netzwerke haben, auf die sie jetzt zurückgreifen können.
Das ist eigentlich erstaunlich, weil, wie gesagt, die Pandemie dauert nun schon mehr als ein Jahr und diese Flugzeuge kosten ja ein Heidengeld. Wenn die einfach auf dem Tarmac rumstehen, verdienen die natürlich nichts dran. Wie ist das? Also ist es wirklich so einfach zu sagen, dass selbst Fluggesellschaften wie Cathay oder Singapur, die eben kein Domestic-Geschäft haben, dass die problemlos 2 Jahre überleben können?
Ja gut, das ist natürlich so, dass die Flugzeuge stehen zum Großteil momentan in der Wüste, ja, in Nordamerika oder teilweise eben auch in Australien in der Wüste, irgendwo, wo die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr gering ist und wo die großen Flugzeuge kaum Wartung bekommen, braucht. Frage ist natürlich, da sind laufende Kosten, wie zum Beispiel Abschreibung, Versicherung und so weiter, das läuft natürlich alles weiter. Insofern ist das schon eine große Belastung. Aber diese Fluggesellschaften, die Sie gerade nannten, Singapore Airlines oder eben Emirates, Katar, die sind ja teilweise alle noch halbstaatlich oder zumindest mit sehr starken staatlichen Einfluss und starker Unterstützung. Und insofern überleben die natürlich. Das sieht natürlich für eine teilweise Lufthansa, obwohl die auch ein staatliches Paket bekommen haben, oder eine Qantas ein bisschen anders aus. Aber die Fluggesellschaften, die jetzt da hauptsächlich betroffen sind, die haben eigentlich alle staatliche Unterstützung. Insofern sind die Überlebenschancen da ein politisches Interesse und insofern sehe ich da eigentlich keine große Gefahr, dass diese Fluggesellschaften verschwinden.
Dann ist also quasi Virgin in Australien die vielleicht einzige Fluggesellschaft weltweit, die Insolvenz beantragen musste, aber es geht ja nun schon auch fast ein Jahr zurück, im April letztes Jahr.
Na, es gibt natürlich noch andere. Also Insolvenzen sind ja ohnehin nichts Ungewöhnliches in der Flugbranche. Also da kann man ja auch nach Europa schauen. Die Air Berlin zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Oder Air Norwegian ist jetzt auch da in die Schieflage geraten. Es ist immer so, dass da viele Fluggesellschaften eigentlich immer mal so bankrott gehen oder dann Chapter 11 zum Beispiel in den USA beantragen. Alle nordamerikanischen Fluggesellschaften waren in ihrer Historie mehr oder weniger einmal bankrott, wenn nicht mehrfach, haben restrukturiert und sind dann wieder neu gestartet. Und insofern ist das eigentlich nichts Außergewöhnliches in der Branche. Und es gibt ja sowohl in Nordamerika als auch in Europa sehr, sehr große staatliche Hilfsprogramme für die Airlines. Und das hilft dir natürlich da momentan in dieser Durststrecke.
Ja. Ein anderes Thema. Qantas ließ vor ein paar Monaten durchblicken, no jab, no fly. Also ohne Impfnachweis darf man nicht an Bord gehen für internationale Flüge. Wird das der Eintrittspreis sein, auch bei den anderen Airlines?
Das glaube ich schon. Und IATA hat ja die sogenannte Travel Pass Initiative gestartet. Also IATA ist die internationale, also IATA ist ja die internationale Luftverkehrs so Trade Association für die ganzen Airlines. Und die haben jetzt global eine Initiative gestartet, wo man mit dem internationalen elektronischen Travel Pass da alle möglichen Informationen der Reisenden da festhalten kann, nicht? Und das ist da wird Blockchain-Technologie benutzt und da wird dann zum Beispiel festgehalten, wann man das letzte Mal getestet wurde, ob man gerade geimpft wurde, mit welcher Impfung und so weiter. Die ganzen Daten werden dort festgehalten und da kann man dann, wenn man zum Flughafen kommt, beim Einchecken das automatisch elektronisch gleich abrufen. Das ist dann alles auch verifiziert und authenticated und das ist eigentlich eine wunderbare Idee. Beide Qantas und Air New Zealand testen das momentan und das wird kommen. Und ich glaube ganz klar, dass man, wenn man halt nicht geimpft ist, dass man dann eben auch nicht fliegen kann. Und das wird, glaube ich, global Standard werden, ja. Da werden wir,
Ja,
glaube ich,
und
nicht
wenn
drum
sich jemand nicht
rumkommen.
impfen lassen kann, weil das Immunsystem vielleicht geschädigt ist, oder?
Da wird es schon Ausnahmen geben. Da muss man dann wahrscheinlich sogenannte Schnelltests machen und so weiter. Das wird dann auch alles in diesem Travel Pass festgehalten. Und sicherlich wird es da Ausnahmen geben. Aber man muss dann wahrscheinlich direkt Antritt der Reise oder eben auch mehrfach vor Antritt der Reise dann eben Covid-Tests machen. Und das muss dann alles eben, die Ergebnisse dieser Tests müssen dann alle in diesem Pass festgehalten werden. Und die sind dann elektronisch verfügbar. Und insofern ist das, glaube ich, auch kein Problem. Also ich glaube, das wird sich machen lassen.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
SBS German am Mittwochabend mit einem Gesprächsgast, Professor Rico Merkert, Professor und Chair in Transport and Supply Chain Management an der University of Sydney, die dortige Business School. Wir sprechen über Flüge, die nun erst Ende Jahr oder sogar Anfang nächstes Jahr wieder stattfinden werden, internationale Flüge nach Europa. Zuvor darf ja jetzt wieder geflogen werden ab Montag nach Neuseeland ohne Quarantäne. Was wird anders sein für internationale Passagiere in der Welt nach Covid? Also Dinge wie Einchecken, Transit, Flugkomfort, Abstand halten etc. Worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, also ich glaube, wenn sich das alles wieder einspielt und wenn der Travel Pass wirklich global eingeführt wird, dann werden wir, glaube ich, uns auf gar nicht so viele andere Sachen einstellen müssen. Natürlich ist man ein bisschen unsicher am Anfang, man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, man würde Abstand halten. Das sind normale Sachen, die man vielleicht ohnehin machen sollte, wenn man jetzt keine Grippe bekommen möchte. Aber an sich würde ich sagen, wird sich so viel gar nicht ändern, sobald sich eben alles wieder eingespielt hat. Momentan wird man jetzt noch für eine Weile auch Masken tragen müssen, was ich persönlich eigentlich auch gut finde. Das hätte ich mir gewünscht, dass das auch im Personennahverkehr hier in Australien noch ein bisschen länger beibehalten worden wäre. Aber ansonsten würde ich sagen, wird sich da nicht so wahnsinnig viel ändern, um ehrlich zu sein.
Das Maskentragen im Flugzeug, deswegen, weil Flugzeuge besonders gefährlich sind für die Übertragung, also das Innere der Flugzeuge, der Passagiere. Ist das inzwischen quasi bestätigt oder weiß man das?
Eigentlich ist das im Flugzeug selbst, wenn man erstmal im Flugzeug selbst drin ist, gar nicht so gefährlich, weil die haben sehr, sehr gute Klimaanlagen, auch mit HEPA-Filtern und die Luft wird auch nach unten gesaugt. Eigentlich ist es, sobald man im Flugzeug selbst drin ist, gar nicht so gefährlich. Aber man ist natürlich am Airport, das Gedränge, da wird dann doch nicht auf den 1,50 Meter Abstand geachtet und so weiter. Und also ich bin eigentlich da mehr besorgt über die Zeit, die man im Airport sich aufhält. Und natürlich ist man im Flugzeug dann über mehrere Stunden, also wenn man jetzt zum Beispiel nach in Dubai oder Katar fliegt, da ist man natürlich schon eine längere Zeit im Flugzeug und insofern ist da die Chance dann mit diesen Aerosolen dort in Kontakt zu bekommen schon etwas größer. Aber wie gesagt, wenn jetzt erstmal dann alle geimpft sind und dann auch Leute Masken tragen, ist das, glaube ich, überhaupt gar kein Problem da im Flugzeug selbst.
Wollte ich sagen, weil im Moment hört man ja sehr viele Geschichten immer noch, dass Leute mit einem negativen Test an den Flughafen gehen und dann 24 Stunden später hier aussteigen und 2 Tage später sind sie positiv beim nächsten Test. Also irgendwo zwischen Frankfurt und Sydney ist noch ein Wunderpunkt, nicht? Und wie Sie sagen, Schutzmasken tragen, Abstand halten, natürlich die Schutzimpfung, das wird alles helfen.
Also ich glaube gerade das Letztere, eben die Impfung, das wird den entscheidenden Durchbruch bringen. Und wenn dann erstmal in Europa, Nordamerika, überhaupt ganz merkt, wo wir halt gerne hinfliegen, da alle geimpft sind und wir eben auch geimpft sind, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein.
Ja, etwas anderes wieder. Die Flugpreise. Also in den frühen 1990er Jahren, das geht nun schon weit zurück, kostete so ein typisches Economy-Ticket Sydney, Frankfurt, Sydney $2000 und mehr. Und 30 Jahre später, 2020, also vor Covid noch, war das gleiche Ticket oft für $1200 oder so ähnlich zu haben, trotz Inflation. Ist die Zeit dieser billigen Tickets vorbei in der Post-Covid-Welt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, anfänglich könnte es sogar sein, dass es billige Tickets geben wird auf der Langstrecke. Das ist ja zu den Australien ja auch passiert, wo dann eben vielleicht durch Regierung unterstützt dann Sonderangebote angeboten werden. Das war in den letzten 2 Wochen überall auf Jetstar und Qantas eben auch 50% Tickets billiger. Um die Leute wieder ein bisschen anzulocken, um den Leuten zu zeigen, okay, ist alles wieder wie vorher, dass da ein bisschen Vertrauen entsteht und die Leute wieder reisen. Und ich glaube, also anfänglich wird es sowas geben. Mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass die Airlines die Preise ein bisschen erhöhen werden, weil die ihre Bilanz natürlich auch ein bisschen reparieren müssen jetzt durch die 2, 3 Jahre, die sie jetzt haben, wo eben das finanziell doch sehr schwierig für die Fluggesellschaften ist. Also da wird es, glaube ich, wieder hochgehen. Und langfristig muss man halt sehen, was da passiert mit diesen großen Flugzeugen zum Beispiel, nicht? Also wenn die jetzt da nicht mehr aus der Büste rausgeholt werden und da jetzt ein neues Equipment investiert wird, was ihnen auch Geld kostet, dann kann es schon sein, dass es dann nicht mehr möglich ist, da die ganz billigen Tickets anzubieten. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich gerade auf der australisch-Europa-Route optimistisch, dass die Preise erschwinglich bleiben werden, weil einfach doch so viel Wettbewerb dort herrscht. Nicht nur zwischen Qantas und den Mittleren Osten oder den Fluggesellschaften, die im Mittleren Osten ansässig sind, sondern eben auch mit Cathay Pacific, mit Singapore Airlines, mit den chinesischen Fluggesellschaften. Also so viel Wettbewerb, dass ich glaube, dass da langfristig eigentlich die Flugpreise erschwinglich bleiben sollten. Was den Geschäftsreisenden anbelangt, da ist die Frage noch spannender, weil jetzt dort erste Prognosen zeigen, dass vielleicht dort weniger Nachfrage ist, weil Leute jetzt doch mehr Online-Meetings machen und dann einfach die Nachfrage nach Geschäftsreisen ein bisschen zurückgehen wird, was vielleicht sich dann eben auch auf die Preise auswirken wird. Gerade am Anfang wird dort eben vielleicht dort dann eben der eine oder andere günstiger reisen können als vielleicht vor Covid sogar.
Interessant. Vielleicht noch eine letzte Frage, Professor Merkert. So ein Wort zur Covid-Strategie der australischen Regierung, insbesondere das faktische Ein- und Ausreiseverbot der letzten 14 Monate bald. War das die richtige Strategie, um Covid von Australien fernzuhalten?
Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich alles politisch und wenn man persönlich betroffen ist und dann vielleicht nicht ausreisen kann, obwohl jemand verstorben ist und so, das ist natürlich alles noch sehr emotional und dann sieht man das vielleicht persönlich anders. Grundsätzlich würde ich sagen, ist erstmal der Ansatz der richtige gewesen. Was innerhalb Australiens passiert mit den Grenzen, die dann auch einmal ad hoc geschlossen werden und so, das ist, glaube ich, nicht so richtig sinnvoll für die Wirtschaft und auch den Tourismus und überhaupt alles, weil es große Unsicherheiten dort, weil große Unsicherheiten dadurch entstehen und dass die Wirtschaft schon sehr stark belastet. Ob man jetzt vielleicht die Quarantäne, Unterbringung und das alles besser hätte finanziell unterstützen können, ist wieder eine andere Frage. Da glaube ich, hätte viel mehr passieren können, was eben dann auch dazu geführt hätte, dass man viel mehr Leute ins Land geholt hätte. Also es gibt ja immer dieses Argument, dass viele Leute noch overseas sind, die jetzt eben in Australien ursprünglich geboren sind oder hier Australien Resident sind und die jetzt noch teilweise irgendwo overseas festsitzen. Und wo es jetzt viel zu lange in meinen Augen viel zu lange gedauert hat, die jetzt alle zurückzuholen. Und es gibt teilweise immer noch Leute, die overseas sitzen. Da hat man ja Geschichten gehört, dass die dann eben teilweise keine Flüge mehr bekommen haben oder dass dann das und das wieder nicht funktioniert hat. Und teilweise hat das eben aber auch damit zu tun, dass es eben keine Quarantänemöglichkeiten gibt hier in Australien oder nur begrenzte Möglichkeiten, was eben dazu geführt hat, dass man die Leute eben teilweise in diese Hotels packen musste, wo dann jeder jetzt mittlerweile $3.000 zahlen muss und alles so Geschichten, die wahrscheinlich hätten deutlich besser gemanagt werden können. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist diese ursprüngliche Idee, dass man die Grenzen dort kontrolliert, eigentlich die richtige gewesen. Und was dazu eben auch geführt hat, dass wir hier in Australien eigentlich mittlerweile ganz gut wieder zum Alltag zurückgefunden haben, nicht? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, Kinder, ja, ich weiß nicht, ob die Kinder haben, aber die können hier frei zur Schule gehen. Wenn ich da mit Leuten in Deutschland spreche, dann sieht das ganz anders aus. Oder wenn man jetzt innerhalb sich Australien sich bewegen will, hier in Urlaub fahren will, ja, das geht da alles wunderbar momentan. Man kann wunderbar zur Arbeit gehen. Also innerhalb Australiens läuft ja momentan alles wieder sehr gut. Aber der Preis dafür ist natürlich, dass man da jetzt nicht ins Ausland reisen kann. Was ich persönlich auch sehr tragisch finde, aber das ist halt momentan leider, glaube ich, nicht zu ändern.
Ja. Es fiel ja auch schon das Wort vom goldenen Käfig, der Australien jetzt sei.
Ja, das ist klar, das ist momentan der goldene Käfig, das stimmt. Ist natürlich, da gibt es auch wieder einen kleinen Haken. Also ich bin ja hier angestellt im Universitätsbereich und wir leiden natürlich sehr auch von diesen von den Grenzschließungen. Also der Tourismusbereich, der Universitätsbereich, ganz viele Bereiche leiden da sehr darunter, weil natürlich auch viele Leute nicht nach Australien einreisen können, die jetzt gerne herkommen würden wollen, nicht? Also zum Beispiel Studenten. Die mögen alle geimpft sein. Das interessiert die australische Regierung nicht. Die werden momentan nicht reingelassen, weil das Argument ist eben folgendes, dass australische Leute noch teilweise festsitzen im Ausland, die erstmal Vorzug haben, um erstmal reinzukommen. Und bevor das nicht passiert ist, werden die Grenzen auch für Leute, die eben nach Australien reinkommen wollen, nicht geöffnet. Und das ist natürlich teilweise tragisch, weil das eben auch einen ziemlich starken negativen Einfluss auf die australische Wirtschaft insgesamt hat. Also es ist nicht nur der Tourismus, sondern eben auch der Geschäftsverkehr, der da schon stark beeinträchtigt ist durch diese internationalen Grenzschließungen.
Ja. Vielen Dank, Professor Rico Merkert, Professor und Chair in Transport and Supply Chain Management an der University of Sydney, die Business School.
Vielen Dank und ich freue mich dann, wenn wir dann bald doch wieder nach Deutschland fliegen können.
Genau. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.